SRF 3.
Wenn das Handy im Schulsack bleiben muss, in Frankreich sollen Schüler ihre Mobiltelefone auch auf dem Pausenplatz nicht mehr benutzen dürfen. Wenn Maschinen künftig mehr Macht haben als Menschen und Drohnen selbstständig töten, ein amerikanischer Professor versucht alles, um solche Waffen zu verbieten. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher, jetzt zuerst aber nach Österreich. Dort hat die Regierung den Kampf gegen den politischen Islam aufgenommen, Fabian Schlurp.
In einem ersten Schritt will sie landesweit 7 Moscheen schließen. Zudem würden mehrere muslimische Geistliche ausgewiesen, sagte Kanzler Sebastian Kurz vor den Medien in Wien. Politischer Islam und Radikalisierung hätten in Österreich keinen Platz. Hintergrund für die Maßnahmen sind Kriegsspiele, die in einer Moschee der Union der türkisch-islamischen Kulturvereine in Wien stattgefunden hatten. Im April wurde bekannt, dass dort Kinder exerzieren oder sich totstellen mussten. Innenminister Herbert Kickl kündigte in der Folge an, alle Vereine prüfen zu lassen, die der Union nahestehen. Heute erklärte Kickl, derzeit seien rund 60 der insgesamt 260 Imame in Österreich im Visier der Behörden. In Iran haben Hunderttausende gegen Israel demonstriert, anlässlich des Jerusalem-Tages. Dieser offizielle Gedenktag wird jedes Jahr am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan begangen. Er erinnert an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel im Sechstagekrieg 1967. Iran anerkennt Israel nicht an und macht das Land für die Konflikte im Nahen Osten verantwortlich. Über das Mittelmeer sind seit Anfang Jahr weniger als halb so viele Flüchtlinge und Migranten nach Europa gelangt wie vor einem Jahr. Das hat die UNO-Organisation für Migration in Genf mitgeteilt. Bis Anfang Juni seien in Italien, Griechenland und Spanien gut 33.000 Menschen angekommen. In den ersten 5 Monaten 2017 waren es gut 73.000 gewesen. Um 3/4 zurück ging die Zahl der Flüchtlinge und Migranten in Italien. In Griechenland waren es dagegen gut 50% mehr als 2017. Rauchen, Sport oder die Ernährung sollen keinen Einfluss haben auf die Höhe der Krankenkassenprämie. Das hat eine Online-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse Sanitas bei gut 3000 Personen ergeben. 60% der Befragten sprachen sich gegen sogenannte verhaltensabhängige Prämienmodelle aus. Das heißt, sie wollen nicht, dass jemand, der ungesund lebt, mehr für die Krankenkasse bezahlen soll. Und fast gleich viele, nämlich 56%, sprechen sich gegen Vergünstigungen für Gesundheitsbewusste aus. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.478 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.15,60 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,30 Rappen. Das Wetter heute und morgen ist es zeitweise sonnig. Zeitweise bewölkt, gebietsweise entladen sich Platzregen und Gewitter, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Morgen ist die Gewitterneigung im Flachland sowie im Süden geringer als heute. Es bleibt 24 bis 28 Grad warm.
Info 3 Mittag.
In Frankreich wird das Leben von Schülerinnen und Schülern vielleicht schon bald ziemlich auf den Kopf gestellt. Die Politik will nämlich ein Gesetz verabschieden, welches ein totales Verbot von Handys in den Schulen und auf dem Schulgelände verlangt. Die Nationalversammlung, das entspricht bei uns etwa dem Nationalrat, hat einem entsprechenden Gesetzesvorschlag zugestimmt. Ich habe Rudolf Balmer in Paris gefragt, was sieht dieses Gesetz denn konkret vor?
Gelten soll das in den Primarschulen und auf der Sekundarstufe. Das heißt, betroffen sind also die Kinder und Jugendlichen bis ungefähr 16 Jahre. Wenn sie bisher auf dem Pausenplatz noch telefonieren durften oder SMS verschicken konnten, soll das jetzt generell verboten werden. Nur Ausnahmen sollen zugelassen werden und die Modalitäten müssen dann die einzelnen Schulleitungen selber bestimmen.
Ist das Problem in Frankreich denn wirklich so groß, dass es gerade ein Gesetz braucht, um die Schüler und Schülerinnen vom Handy fernzuhalten?
Das offenbar sagen viele Lehrerinnen und Lehrer, die es stört, wenn zu Beginn des Unterrichts ihre Schulkinder und die Jugendlichen noch dabei sind, ein Videogame zu beenden oder SMS zu verschicken oder irgendwie sonst mit ihrem Smartphone beschäftigt sind, statt zuzuhören. Das war eigentlich bereits jetzt verboten, Aber irgendwie gab es dann häufig Verlängerungen von der Pause bis in den Unterricht. Und mit einem generellen Verbot ist zumindest die Lage klar. Es darf in der Schule das Handy nicht benutzt werden. Punkt. Und das entspricht offenbar einem Wunsch vieler Lehrerinnen und Lehrer.
Nach der Nationalversammlung muss jetzt noch der Senat über das komplette Handyverbot abstimmen. Was glauben Sie, kommt das Gesetz?
Es handelt sich ja um ein Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron und er möchte natürlich dieses Versprechen halten. Und da seine Partei, La République en Marche, in der Nationalversammlung eine absolute Mehrheit hat, war es eigentlich kein Problem, diese Vorlage durchzubringen. Im mehrheitlich konservativen Senat dürfte wahrscheinlich auch eine Mehrheit dem zustimmen. Und das Gesetz wird so ziemlich sicher verabschiedet.
Sagt Rudolf Balmer in Paris.
Info 3 Mittag.
Bald geht er los, der größte Sportanlass des Jahres, die Fußball-WM in Russland. Das Gastgeberland befindet sich immer noch mitten im größten Dopingskandal, der je publik wurde. Und darum darf natürlich auch bei diesem Anlass, wo es um viel Geld und Ehre geht, die Frage gestellt werden, wie das eigentlich im Fußball ist mit Doping und so. Sportredaktor Reto Held ist der Frage nachgegangen.
Doping ist im Fußball kaum ein Thema. Für Markus Job, Leistungsphysiologe bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft, nachvollziehbar.
Man hört ja vor allem von Doping, wenn Dopingproben positiv sind. Da gibt es offenbar wenig oder kaum positive Dopingproben.
Die Frage ist nur, warum? Weil es nicht so einfach ist, im Fußball zu dopen, ist die gängigste Erklärung. Tatsächlich ist ein guter Fußballer nicht nur Muskelmasse, die man dopen könnte, sondern auch technisch versiert, taktisch geschult und funktioniert auch in einer Gruppe. Hier hilft Doping kaum weiter. Und Markus Job geht noch einen Schritt weiter. Doping sei schlicht nicht nötig.
Man muss festhalten, dass Fußballer im physischen Bereich eigentlich nicht an ihre Grenzen kommen. Man kann ganz salopp sagen, Ausdauer auf der einen Seite, aber auch Schnelligkeit auf der anderen Seite, beides ist wichtig.
Deshalb gelte.
Also mit genügend Zeit und genügend Trainingsplanung kriegt man die bestmögliche Leistung auch so hin.
Fußball also als einziger Spitzensport ohne Doping? Kaum, denn Doping könne sich durchaus lohnen, auch im Fußball gibt Markus Job zu.
Wenn die Zeit knapp ist, das heißt beispielsweise nach Verletzungen, wo eine beschleunigte beispielsweise Aufbau der Muskelmasse ein Thema sein könnte, oder wo die Zeit knapp ist, ist im Bereich der Regeneration, wo man die Regenerationszeit beschleunigen könnte.
Beispielsweise mit Testosteron-Schills, die auch das allgemeine Wohlbefinden heben. Anabolika für den schnellen Muskelaufbau oder gar EPO wäre möglich, damit die Fußballer länger durchhalten. Es gibt also durchaus Gründe, um im Fußball zu dopen. Dennoch ist das Thema nicht mal präsent, wenn die WM in Russland vor der Tür steht. In einem Land, das Ende Mai in einem Schreiben an die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA erstmals zugab, seine Athletinnen und Athleten systematisch und über Jahre gedopt zu haben, wahrscheinlich auch Fußballer. Die FIFA untersuchte deshalb zuletzt 34 auffällige Proben, die sie von der WADA erhalten hatte, und stellte nun fest, die seien gar nicht auffällig. Und gegen Spieler, die sich aktuell im russischen Kader befänden, gäbe es keine Beweise für Doping. Ende der Doping-Diskussion. Aber auch in der Schweiz wird Doping im Fußball klein gehalten, was die Anzahl der Dopingtests im Fußball überdeutlich zeigt. Anti-Doping Schweiz testete im letzten Jahr 155 Fußballer. Das heisst, es geht 2 Jahre, bis jeder Spieler der höchsten Liga ein einziges Mal kontrolliert wurde. Dass es keine positiven Dopingtests im Fußball gibt, ist nur schon deshalb logisch und spielt dem Fußball definitiv in die Karten, der das Thema nur allzu gerne klein hält.
Info 3 Mittag.
Es ist faszinierend, wenn Maschinen den Menschen den Alltag erleichtern, sagt Stuart Russell. Er ist Professor an der US-amerikanischen Universität Berkeley und erforscht seit über 30 Jahren im Bereich künstlicher Intelligenz und Robotik. Aber es sei bedenklich, wenn Maschinen besser würden als wir Menschen. Vor allem Waffen, die selbstständig töten, seien höchst gefährlich, sagt der Professor. Er ist ein glühender Befürworter eines internationalen Völkerrechtsvertrages, der solche Waffen verbietet. Matthias Heim hat ihn am Swiss Economic Forum in Interlaken getroffen.
Heute bedrohen Atombomben oder chemische Waffen die Welt. Künftig werden Staaten neue Massenvernichtungswaffen zur Verfügung haben, ist Stuart Russell überzeugt. Es sind komplett autonome Waffen.
Autonomous weapons are weapons that can find and choose and attack human targets. And these are already feasible right now.
Autonome Waffen können gezielt Menschen finden und angreifen und seien bereits heute technisch machbar. Wie eine solche Waffe konkret aussehen könnte, hat Stuart Russell im vergangenen Jahr in einem fiktionalen Video gezeigt, das weltweit millionenmal angeklickt wurde und auf riesige Resonanz stieß. In diesem Video präsentiert ein fiktiver Drohnenhersteller seine Produkte. Handgroße Drohnen, die ausgerüstet sind mit Sensoren, Kameras, Software zur Gesichtserkennung und 3 Gramm Sprengstoff. Im Video tönt das dann so.
It's flying itself. Just like any mobile device these days. It has cameras and sensors. It does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive.
Genug, um einen Menschen gezielt zu töten. Es ist ein furchteinflößendes Video, weil darin hunderte solcher Drohnen autonom im Schwarm operieren. Stuart Russell ist überzeugt, dass Staaten heute in der Lage wären, in weniger als 2 Jahren solche Waffen herzustellen.
So if a country really wanted to push on the technology, they could be deploying weapons in less than 2 years. So this is not science fiction.
Um solche autonome Waffensysteme zu verhindern, braucht es aus seiner Sicht einen internationalen Völkerrechtsvertrag. So hat die Staatengemeinschaft auch chemische und biologische Waffen verbannt. Erst kürzlich tagte dazu in Genf bei der UNO eine Expertengruppe. Allerdings steht die Debatte auf internationaler Ebene erst am Anfang. Die offizielle Schweiz ist derzeit skeptisch, ob autonome Waffensysteme präventiv verboten werden sollten, will die Frage aber auf internationaler Ebene klären helfen. Doch der Prozess würde derzeit blockiert, namentlich durch mächtige Staaten wie die USA, Großbritannien und Russland, so Stuart Russell. Deshalb ist er besorgt, dass ein solcher Vertrag dereinst zu spät kommen könnte, gerade weil die Fortschritte auf technologischer Ebene so groß seien.
I'm particularly concerned that if we wait too long, that these weapons will be fully integrated into the entire defense posture of the major nations.
Sobald autonome Waffensysteme eingesetzt würden, sei es schwierig, diesen Schritt rückgängig zu machen. Was ihn ein bisschen hoffen lässt, ist die Tatsache, dass es auch bei atomaren, chemischen und biologischen Waffen nachträglich noch gelungen ist, einen internationalen Vertrag auszuhandeln. Allerdings erst nachdem diese Waffen immenses Leid verursacht hatten.
Das war Info 3, News und Hintergründe in einer knappen Viertelstunde. Einen schönen Mittag wünschen Damian Rast und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.